Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Ich habe es anfangs ja schon gesagt, in der alten Kirche hat man zu Ostern im Gottesdienst laut und kräftig gelacht und in der orthodoxen Kirche, in der Ostkirche, ist das heute zum Teil noch so. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass dieser Brauch vom 14. bis zum 19. Jahrhundert auch in Deutschland weit verbreitet war. Da hat man in der Predigt eine Geschichte erzählt oder einen Witz, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Der Grundgedanke dahinter: Zu Ostern hat Christus den Tod besiegt. Gott hat durch die Auferweckung Jesu von den Toten endgültig diese scheinbar so endgültige Macht des Todes gebrochen. Und dort, wo man sonst eigentlich nur heulen und jammern kann, weil alle Türen zugehen, oder um es nochmal mit Karfreitag in diesem Jahr zu sagen, weil wir in den Sackgassen des Lebens feststecken, da ist Gott noch lange nicht am Ende mit uns, da ist Gott noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten für uns. Und deshalb ist Freude angesagt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Dieser Spruch gibt wieder, was das Osterlachen dann meint. Und das werden eben nicht Sünde, Tod und Teufel sein, die das letzte Wort haben, wer zuletzt lacht, sondern das ist Gott, das ist sein Christus und das sind wir mit ihm. Und sie kennen mich mittlerweile. Ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss einen Witz erzählen. Da ist Mose und Jesus und ein Dritter und die spielen Golf. Und Mose legt sich den Ball zurecht und schlägt ein toller Ball. Das ist dieses Loch mit dem Teich zwischen, ja? Über den Teich rüber. Der Ball, einen halben Meter vor dem Loch bleibt er liegen. Mose geht zu dem Teich, auch mit dem Golfschläger auf das Wasser, die Boden teilen sich, der geht durch, locht das Ding ein. Jesus legt sich den Ball zurecht, über das Wasser, in einer geraden Linie, 30 cm vor dem Loch bleibt der Ball liegen. Jesus geht über das Wasser zum Loch, locht ein. Der Dritte legt sich den Ball zurecht. Boah, viel zu kurz. Rein ins Wasser. Ein Fisch kommt, verschluckt den Ball. Kommt ein Mäusebussard, greift sich den Fisch, steigt in die Luft auf. Der Fisch lässt vor Schreck den Ball fallen, direkt ins Loch. Und da sagt Jesus zu Mose: Ich habe dir gleich gesagt, wenn Vater mitspielt, macht es keinen Spaß. Die alte Tradition aufnehmen und ich glaube, dass Gott nicht nur unglaubliche Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, die wir nicht einmal uns vorstellen können. Ich glaube, Gott hat auch Humor. Jede Menge. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das nicht alle so unbeschwert mitmachen und damit gehen können. Und zwar nicht nur, weil sie Deutsche sind und einfach da ein bisschen anders ticken, sondern auch, weil sie sagen, also Entschuldigung, Ostern hin oder her, mir bleibt derzeit eigentlich eher das Lachen im Halse stecken. Und mir ist eher zum Heulen zumute als zum Lachen. Darüber und über die Gründe, einfach mit einer oberflächlichen Freundlichkeit hinwegzugehen, das kann es wirklich nicht sein. Ich habe Karfreitag die Predigt mit den Worten beendet, weil ich gesagt habe, Karfreitag ist nicht das Ende, wir gehen auf Ostern zu. Und so muss ich diese Predigt heute am Ostersonntag eigentlich genau umgekehrt anfangen und muss sagen, Ostern ist nicht einfach nur irgendwie ein unbeschwerter Neuanfang, sondern wir kommen von Karfreitag her. Und das hat Gewicht. Da bringen wir manche Belastung mit. Es kann zu Ostern nicht um eine oberflächliche Fröhlichkeit gehen, sondern nur um eine abgrundtiefe Freude. Und dazu möchte ich den Predigttext für heute aus Matthäus 28, 1 bis 10, nicht vorlesen, sondern erzählen. Genau auf diesem Hintergrund. Ostern heißt, wir kommen vom Karfreitag weg. Und wer nachlesen möchte, ob ich das richtig erzähle, Matthäus 28, letztes Kapitel, Vers 1 bis 10. Zu Hause steht es in der Bibel. Maria schreckt hoch. Die ganze Nacht konnte sie nicht schlafen. Die Nacht davor auch nicht. Und jetzt ist sie doch kurz eingeschlafen. Wie spät ist es? Maria setzt sich auf und schaut zum Fenster heraus. Durch die Ritzen im Fensterladen kann sie kaum etwas erkennen. Es muss also noch sehr früh sein. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Sie steht auf und weckt die andere Maria. Die beiden nehmen sich Salben und Tücher. Vorgestern konnten sie Jesus gerade noch begraben, bevor der Sabbat begann. Aber jetzt wollen sie dem Toten für die ewige Ruhe herrichten, ihm die letzte Ehre geben. Sie wollen das tun, was sie jetzt halt noch für ihren toten Freund tun können, wenigstens das. Es ist noch sehr kalt, als sie aus dem Hause gehen. Kein Mensch ist zu sehen. Hier kräht schon ein Hahn, dort bellt ein Hund. Bald erreichen sie das Stadttor. Die Wachen dort beachten sie kaum. Zwei traurige Frauen sind keine Bedrohung für irgendjemanden. Kurz bevor sie zum Grab kommen, da scheint es ihnen, als ob die Erde bebt, donnert und rumpelt. Was ist das? Die Frauen schauen sich ängstlich an. Aber so schnell das Ganze da war, ist es auch wieder vorbei. Und als die Frauen am Grab ankommen, da trauen sie ihren Augen kaum. Die Wächter, große, starke Männer, liegen am Boden, als ob sie tot wären. Aber sie sind es nicht. Und nun stehen die Frauen vor dem Grab ganz starr vor Schreck. Aber der Stein, er ist nicht mehr vor dem Eingang zum Grab. Die Grabhöhle ist offen. Eine Gestalt, so hell, dass man sie kaum anschauen kann, sitzt auf dem Stein, der das Grab vorher verschlossen hatte. Und Jesus? Wo ist er? Bevor die Frauen irgendetwas sagen können, sagt der Engel zu ihnen mit ruhiger, freundlicher Stimme: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den gekreuzigt, aber er ist nicht hier. Er lebt. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Schaut nur nach. Und dann geht schnell zu den Jüngern, erzählt ihnen, dass Jesus auferstanden ist und dass auch sie ihn bald sehen werden, zu Hause in Galiläa. Die Frauen sind ganz außer sich. Sie haben jetzt gar keine Zeit, in die Grabhöhle hereinzuschauen. Sie müssen los, das müssen die Jünger erfahren. Jesus ist auferstanden, er lebt. Aber irgendwann müssen sie doch anhalten, eine Verschnaufpause machen. Das war zu schnell. Jesus ist auferstanden. Jesus ist wirklich auferstanden? Und wenn sie sich das doch nur alles eingebildet haben, einem Engel sind sie vorher ja auch noch nie begegnet, sieht so ein Engel aus? Vielleicht hat sich auch nur jemand einen bösen Scherz mit ihnen erlaubt. Sollen wir nochmal nachschauen, ob das alles wirklich so ist? Die Frauen fragen sich das beide gleichzeitig. Und sie wollen gerade umkehren, da hören sie eine Stimme, die sie kennen. Seid gegrüßt. Diese Stimme, die haben sie immer und immer wieder gehört. Und sie müssen gar nicht erst nachdenken, wer da zu ihnen spricht. Jesus, rufen sie laut und fallen zu seinen Füßen. Sie halten ihn fest, ganz fest mit ihren Armen und sind einfach glücklich. Maria muss aus vollem Hals lachen, ein befreiendes Lachen, als ob eine Riesenlast abfällt. Jesus ist nicht tot. Er lebt. Es stimmt. Und er sagt: Fürchtet euch nicht. Geht und verkündet es meinen Jüngern, was geschehen ist, dass ich lebe. Sie sollen erstmal nach Hause gehen, nach Galiläa, und dort werde ich ihnen selber begegnen. Und so machen sich die Frauen auf. Erzählen den Jüngern, aber die sagen, das kann doch nicht sein, ihr müsst euch irren. Dann gehen sie selber zum Grab, finden es leer. Jesus ist auferstanden? Ist er wahrhaftig auferstanden? So ganz können sie es immer noch nicht fassen, die Jünger, aber sie sind ganz gespannt jetzt, ob Jesus auch ihnen bald erscheint, wie die Frauen gesagt haben. Und wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, er tut es. Ich habe diese Geschichte deswegen so ausführlich erzählt, weil dadurch deutlich wird, wie sich die Freude erst Stück für Stück Bahn bricht. Bei den Frauen und bei den Jüngern, wo der Groschen nur scheibchenweise fällt, und wohl auch bei uns, die wir immer wieder in einer Spannung leben, wo wir staunen über das, was Gott tut für uns, was er möglich macht. Und dann doch immer wieder vielleicht nicht nur freudige Begeisterung, sondern irgendwie dieses kaum fassen können, dieses gar nicht richtig glauben können, dass das wirklich alles wahr sein kann. Es ist wichtig für mich zu sehen, dass die Frauen mit der Botschaft des Engels erstmal überhaupt nicht souverän umgehen können. Das zieht sich durch die Berichte des Neuen Testamentes in den Evangelien immer wieder durch. Vielleicht haben Sie das noch im Ohr, habt ihr das noch im Ohr, dass da steht, dass sie ja, mit Furcht und großer Freude, mit großer Furcht und mit großer Freude da eilends vom Grab wegrennen. Matthäus unterstreicht das. Und bei Markus, der berichtet sogar im 16. Kapitel, dass sie wegrennen mit Zittern und mit Entsetzen und dass sie erstmal gar nichts weiter sagen, weil sie so fertig sind, weil sie so erschrocken sind, bis sie sich dann wohl schließlich doch fangen und den Jüngern es erzählen. Nur die glauben ihnen erstmal gar nicht. Und es ist auch wichtig für mich festzustellen, dass die Jünger nicht in Jubel ausbrechen vor Freude, sondern mit Unverständnis und Zweifel reagieren. Auch das zieht sich durch die Berichte der Evangelien im Neuen Testament durch. Erst als Jesus ihnen erscheint, bricht sich die Freude und auch dann Stück für Stück Bahn. Das, was Karfreitag geschehen ist, darüber können sie nicht einfach eben mal hinweggehen. Das ist viel zu tief. Der Schrecken, der Schock, der sitzt viel zu tief. Und am Ende, erst am Ende, können sie von Herzen aufatmen, auflachen, befreit, weil eine Riesenlast von ihnen abfällt. Und so gibt es auch bei uns Dinge, bin ich sicher. Da ist die Not groß, das sitzt so tief, dass wir ja einfach sagen müssen, Ostern heißt, wir kommen von Karfreitag her. Aber Ostern heißt dann eben auch, es gibt Grund zur Freude, zur Hoffnung, zum Aufbruch. Und zwar einen Grund, den wir uns gar nicht selber geben, gar nicht selber machen können. Wir würden wahrscheinlich von uns aus nicht mal auf die Idee kommen, was Gott uns da in Christus zuspricht. Es ist ein Grund zur Hoffnung und zur Freude, der von außen auf uns zukommt und sich Bahn brechen muss, von außen in unser Herz, in unser Leben hinein. Und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern immer wieder in den verschiedensten Situationen und Phasen unseres Lebens. Wir haben dem, was uns abgrundtief zum Heulen bringt, herzlich wenig, oft erschreckend wenig entgegenzusetzen. Ostern, das heißt Gott, gibt uns Grund zur Freude, Grund zur Hoffnung, weil hier etwas geschieht, was wir nie und niemals machen können, so wie die Jünger nicht und wie die Frauen nicht, bis die Wirklichkeit Gottes sich in ihrem Leben Bahn bricht, in ihre Köpfe, in ihre Herzen, in ihr Leben hineinströmt, Stück für Stück. Ostern heißt, wir kommen von Karfreitag her. Aber auch wir haben Grund zur Hoffnung, Gott sei Dank. Ostern 2017 heißt, Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin's. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin bei euch alle Tage, in den Guten und in den Schlechten. Da, wo ihr spüren und befreit euch freuen könnt und dort, wo ihr nichts spürt, außer vielleicht eure Not. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende eures Lebens und dieser Welt. Geht und sagt das auch den anderen weiter. Nein? Dabei geht es nicht um eine oberflächliche Freude, sondern, ja, wenn man fromm so die Not übertüncht, sondern hier geht es um diese abgrundtiefe Freude, die bis in die Not, in die Angst, bis in die Abgründe unseres Lebens geht und uns genau dort begegnet. Es geht um diese abgrundtiefe Freude, die sogar so stark ist, dass sie den Tod besiegt. Die Schuld, das Leid, alles, was unser Leben zerstört. Osterlamm. Das ist ein befreites Auflachen angesichts der Last und der Not unseres Lebens und dieser Welt. Dass das, was normalerweise uns am Ende sein lässt und uns kaputt macht, seine Endgültigkeit verloren hat. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das für mich irgendwie begreiflich machen? Ich brauche ja immer Bilder, das wissen Sie. Und da ich gerade in Kenia war, und man sich ja immer was mitbringt, habe ich das mitgebracht. Also das lege ich mal weg. Aber ich habe gedacht, der Tod, das ist doch eigentlich wie so ein Speer. Also gefährlich, tödlich sogar, wenn er uns trifft oder unsere Lieben. Der Tod, der nimmt uns alles, der macht alles kaputt, was wir haben und was wir sind und was uns wichtig ist. Und deswegen ist er auch so schlimm und überhaupt nicht schön zu reden. Aber seit dem Ostermorgen ist die tödliche Spitze dem Tod genommen. Und wer sagt, na ja, der hat, genau. Hier wäre noch einer. Der Tod ist noch da. Gar keine Frage. Und dort, wo er uns trifft, da tut das weh. Da kann er uns verletzen. Wir trauern und haben Angst, wenn Krankheit und Alter nach uns greift, wenn wir unsere Vergänglichkeit spüren. Das ist wie Schläge. Das tut weh. Aber er kann uns nicht mehr das nehmen. Der Tod kann uns nicht mehr das nehmen, was Gott uns in Jesus Christus schenkt in seiner Liebe. Nämlich das Leben, das von hier und heute bis in seine Ewigkeit hineinreicht. Die ewige Gemeinschaft mit Gott kann uns der Tod nicht mehr nehmen. Und so kann ich getrost auf mein eigenes Ende zugehen. Weil ich weiß, dass der Tod nicht mehr länger das Ende ist, sondern mir zum Durchgang ins Leben wird zu Gott. Und ich kann auch trauern, wenn liebe Menschen von mir gehen, weil ich weiß, dass ich am Grab eines lieben Menschen nicht einfach nur sagen muss, das war's. Sondern auf Wiedersehen. Bei Gott werden wir uns wiedersehen. Ein Spott aus dem Tod ist borgen. Das hat Martin Luther in einem Osterlied gedichtet. Und er meint, ich kann den Tod auslachen, der mir ins Gesicht grinst. Ist ein heftiges Bild, aber es meint genau das. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und egal, ob ich, ob sie, ob du gerade befreit auflachen kannst, voller Freude, oder ob dir eigentlich gerade eher das Lachen im Halse stecken bleibt, weil die Not zu groß ist. Auf jeden Fall gibt es mit Christi Auferstehung einen abgrundtiefen Grund zur Freude und zur Hoffnung, der nicht erst wahr wird, wenn ich das mir vorstellen oder spüren kann. Es gibt mit Christi Auferstehung einen abgrundtiefen Grund zur Freude und zur Hoffnung, selbst wenn mir nicht zum Lachen zumut ist. Denn Ostern heißt, wir kommen vom Karfreitag her, ja. Aber auch wir haben Grund zur Hoffnung. Wir gehen ins Leben. Und Gott geht mit uns durchs Leben ins Leben, ins ewige Leben. Gott sei Dank. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus, der unser Leben ist, der auch verstanden hat.